Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Lena Sterz und einem Blick in die Zukunft der Bremer Bildungspolitik, einem Anruf in einer Studienberatung per WhatsApp und der Frage, wie Umlaute gegen Mobbing in Grundschulen helfen können. Das war ein historischer Moment gestern in Bremen. Zum ersten Mal ist die Linkspartei an einer Regierung in einem westdeutschen Bundesland beteiligt, wie es aussieht. Der Koalitionsvertrag von Linken, Grünen und SPD wurde gestern in Bremen vorgestellt. Jetzt müssen die Parteien ihn nur noch unterzeichnen. Bei der Vorstellung dabei war unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber, was Rot-Grün-Rot alles anders machen will in der Bremer Bildungspolitik. Frau Böselager, Sie sind den Koalitionsvertrag nochmal im Detail durchgegangen. Welche Rolle spielt das Thema Bildung da?
Also im Vertrag ist die Bildung nach der Präambel direkt der erste Punkt, der ausgeführt wird. Das hat auch die Landesvorsitzende der SPD, Sascha Auleb, gestern sehr hervorgehoben.
Was für uns Priorität Nummer eins war und ist, ist die Bildungspolitik. Es ist völlig klar für uns als koalitionäre Parteien, dass wir den Bildungskonsens, den wir geschlossen haben, umsetzen werden.
Bildungskonsens bedeutet, dass sie nicht mehr an dem Bremer Schulsystem rütteln werden. Das dominierende Thema des Vertrags, das ist der Klimaschutz. Und der findet sich auch gleich im ersten Absatz zur Bildungspolitik wieder. Der Klimaschutz soll nämlich fest in den Lehrplänen verankert werden und in allen Bildungsinstitutionen thematisiert werden.
Wenn man über Bildung in Bremen spricht, fallen auch häufig die Worte Sanierungsstau und Lehrermangel. Was plant Rot-Grün-Rot da?
Also die Schulen sollen saniert werden und auch der Neubau von Schulen soll in Angriff genommen werden. Hierzu soll aber erst noch ein genauer Fahrplan beschlossen werden. Die Sanierung scheiterte in der Vergangenheit ja häufig am Geld. Da denkt die Koalition jetzt über neue Finanzierungsmöglichkeiten nach. Also ob nicht eine Kooperation mit städtischen Gesellschaften wie der Gewoba und der Brebau möglich wäre. Und unabhängig davon will man aber auch im neuen Haushalt mehr Geld für Sanierungen zur Verfügung stellen. Im Übrigen findet sich auch hier der Klimaschutz wieder. Die Gebäude sollen alle energetisch saniert werden.
Und beim Fachkräftemangel, also in vielen anderen Bundesländern und auch in Bremen, gibt es ja zu wenige Lehrer in bestimmten Bereichen. Was ist da geplant?
Ja, auch der Fachkräftemangel ist ein wichtiger Punkt in diesem Vertrag. Klar ist, man wird keine Lehrer aus dem Hut zaubern können. Aber ein Vorhaben ist zum Beispiel, das Gehalt von Lehrern in Grund- und Oberschulen anzuheben, um so den Beruf attraktiver zu machen. Auf Dauer soll dann eine Vertretungsreserve geschaffen werden. Also sodass der Versorgungsgrad dann bei 105% liegt. Bei der Zuweisung von neuen Lehrern sollen dann besonders prekäre Stadtteile bedacht werden, sagt Auleb.
Und das bedeutet für uns, dass wir Ungleiches nicht gleich, sondern Ungleiches ungleich behandeln und dass wir deswegen zielgerichtet die Kitas und Schulen besonders stärken wollen, in denen die Kinder, die Eltern und damit auch die Beschäftigten vor besonderen Herausforderungen stehen.
Konkret heißt das zum Beispiel, dass Stellen an Grundschulen in einem schwierigeren Umfeld dann doppelt besetzt werden sollen.
Bei Vergleichsstudien wie der PISA-Studie haben die Bremer Schüler ja schon häufiger nicht so gut abgeschnitten. Was will man dagegen machen?
Also hier soll ein Institut für Qualitätsentwicklung gegründet werden. Das ist allerdings schon in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht worden. Dieses Institut hat das Modell aus Hamburg zum Vorbild. Das hat ja dabei geholfen, dass Hamburg aus den hintersten Plätzen der Bildungsrankings nach vorne gekommen ist. Außerdem sollen die Schulen mehr Geld für Sachmittel erhalten, über das sie dann selbstständig verfügen können.
Und stärkste Partei bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen war ja die CDU geworden. Die ist jetzt gar nicht mehr an der Regierung beteiligt, weil sich die Grünen geweigert haben, über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln. Trotzdem hat die CDU ja sicher eine Meinung zu den Plänen von Rot-Grün-Rot. Was sagt die zu den bildungspolitischen Plänen? Gab es da schon Reaktionen?
Ja, die Bremer CDU hat gerade auf einer Pressekonferenz heftige Kritik an dem Vertrag ganz generell geübt und im Speziellen vor allem die Bildungspolitik kritisiert. Also ihnen fehlen konkrete Finanzierungspläne. Zum Beispiel sei nicht geklärt, wie die neue Koalition die Sanierung der Schulen tatsächlich bezahlen will. Hier steht ja auch im Vertrag, dass sie die Optionen, mit den städtischen Gesellschaften zusammenzuarbeiten, erst noch prüfen wollen. Und auch, dass schwierigere Stadtteile bevorzugt behandelt werden sollen, findet die CDU nicht richtig. Sie argumentiert hier, dass alle Schulen in allen Stadtteilen bei Vergleichsstudien schlecht abschneiden. Also, dass es sich hier um ein flächendeckendes Problem handelt und man es deshalb auch überall gleichermaßen angehen sollte.
Die neue rot-grün-rote Koalition will in Bremen einen Schwerpunkt auf Bildungsinvestitionen legen. Infos dazu gab es von unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Danke nach Bremen. Die Studienberater an den Hochschulen, die arbeiten zurzeit auf Hochtouren. Am 15. Juli ist Bewerbungsschluss fürs nächste Semester. Und wer jetzt noch nicht weiß, was er wo studieren will, wie hoch der NC dort vermutlich sein wird oder welche Unterlagen alle eingereicht werden müssen, der kann sich an vielen Unis mittlerweile auch per WhatsApp beraten lassen. An der Universität Hohenheim hat die Studienberatung vor 4 Jahren damit angefangen. In der heißen Bewerbungsphase Anfang Juli wird auch per WhatsApp beraten und neuerdings gibt es den Service jetzt auch dauerhaft. Ich habe die WhatsApp-Beratung gestern getestet und mich rein fiktiv erkundigt, ob ein Abischnitt von 1,8 wohl reichen würde, um an der Uni Hohenheim Wirtschaftspädagogik zu studieren. Die Antwort kam schon 5 Minuten später. Die Chancen wären wohl gut, wurde mir geantwortet. Wer mir da geantwortet hat, habe ich dann später durch den guten alten Telefonanruf erfahren: Ulrich Krieger. An ihn geht die Frage: Wie sieht das praktisch aus? Sitzen Sie und Ihre Kollegen den ganzen Tag mit dem Handy in der Hand im Büro und beantworten die WhatsApps von Abiturienten?
Ja, so ungefähr kann man sich das tatsächlich vorstellen. Nur, dass wir nicht mit dem Handy da sitzen, sondern dass wir einen Laptop vor uns haben und ganz bequem auch über einen Laptop antworten können. Also wir müssen nicht lange Texte übers Handy eintippen.
Genau. Wie sieht das praktisch aus? Wie stemmen Sie das, dass dann immer jemand Bescheid weiß zu den Fragen, die gerade kommen per WhatsApp?
Ja, also wir sind hier ein Team von Studienberatern. Wir sind es natürlich gewohnt, jetzt in der heißen Bewerbungsphase jede Menge Anfragen zu beantworten. Wir beantworten ja auch auf unseren herkömmlichen Kanälen weiterhin Anfragen. Das heißt, uns rufen auch viele Leute an. Wir kriegen E-Mails, wir kriegen den persönlichen Kontakt in der Sprechstunde. Und ein weiterer Kanal ist schlicht und einfach jetzt die WhatsApp-Studienberatung.
Und ginge das nicht schneller, wenn die Abiturienten einfach anrufen würden und sich erkundigen würden?
Ja, selbstverständlich dürfen uns auch die Abiturienten weiter anrufen. Das ist nicht so, dass wir das den Abiturienten verbieten wollen. Wir wollen einfach eine weitere Möglichkeit schaffen, wie man uns erreichen kann. Und es gibt tatsächlich einige Studieninteressierte, die nutzen lieber WhatsApp als das Telefon.
Kann man sagen, wer das besonders oft nutzt?
Also wir machen jetzt gerade die Erfahrung, wie Sie schon angesprochen haben, dass wir in der heißen Bewerbungsphase sind, dass wir sehr viele Anfragen kriegen von Abiturienten, aber auch sehr viele Anfragen insbesondere von internationalen Bewerbern, also weltweite Anfragen von Bewerbern aus der ganzen Welt. Genau.
Haben Sie da auch manchmal skurrile Anfragen?
Also es ist tatsächlich so, dass die Anfragen alle relativ diszipliniert sind, muss ich wirklich sagen. Also wir werden jetzt selten veräppelt oder irgendwie. Klar, es kommen mal Fragen von Schülern, die sind jetzt noch nicht so vertraut, vielleicht mit dem System Uni und haben dann mal eine Frage, zum Beispiel, ob sie nicht noch irgendeinen Brief schreiben dürfen, um ihre Bewerbungschancen zu erhöhen oder sowas. Das sind aber auch schon die skurrilsten Anfragen. Ansonsten sind die tatsächlich relativ diszipliniert.
Zwischen 100 und 250 Anfragen, haben Sie gesagt, haben Sie in der Woche vor Bewerbungsschluss per WhatsApp. Ist das damit der wichtigste Weg jetzt, wie Studierende sie erreichen?
Ich würde sagen, es ist ein Weg, uns zu erreichen. Es ist nicht der wichtigste. Es ist einfach ein weiterer Weg, uns zu erreichen. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich zusätzliche Anfragen sind. Also dass unsere anderen Kanäle nicht weniger genutzt werden durch die WhatsApp-Studienberatung.
Also haben Sie vielleicht auch dadurch am Ende mehr Bewerber vermutlich?
Vor allen Dingen hoffen wir, dass wir einfach besser informierte Bewerber haben und damit auch verhindern können, dass die Leute vielleicht auch einen falschen Studiengang wählen. Das wäre eigentlich unser Anliegen.
Aber die Infos stehen ja eigentlich auch fast alle im Internet, die Sie da rausgeben, oder? Sind dann manche Leute zu faul, um sich zu informieren oder finden die Infos nicht?
Ich würde nicht sagen, dass die Leute zu faul sind. Ich denke, erstmal ist natürlich so eine Bewerbung an der Uni ein ziemlich komplexer Prozess mit unglaublich vielen Informationen, die man sich an unterschiedlichen Stellen einholen muss. Und viele Leute wollen einfach nochmal, das ist unsere Beobachtung, einfach nochmal die persönliche Bestätigung, ob sie auch wirklich auf dem richtigen Weg sind. Also die haben schon die Infos gefunden und fragen einfach nochmal nach, ich habe da und da gelesen, stimmt das denn auch so? Also das ist oft so eine Frage, die kommt.
Da scheint WhatsApp auf jeden Fall einen hohen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Wie sieht das aus, was persönliche oder andere Probleme im Studium angeht? Da ist die Studienberatung ja auch ein Ansprechpartner. Kommen da Studierende auch per WhatsApp auf Sie zu?
Unsere Erfahrung ist, dass sich diese Zielgruppe jetzt nicht per WhatsApp an uns meldet. Also da haben wir einfach die anderen Kanäle. Das heißt, da kommen die Leute zu uns persönlich in die Sprechstunde. oder rufen uns direkt an. Und wenn sich doch mal einer bei WhatsApp meldet und wir merken, da ist ein Beratungsbedarf da, dann laden wir die Leute auch direkt in unsere Sprechstunde ein. Also wir versuchen auf keinen Fall, sage ich mal, komplexere Probleme jetzt mit irgendwie 3 WhatsApp zu lösen. Das ist auch gar nicht unser Anspruch.
Aber wer sich über NCs und andere Zugangsvoraussetzungen zum Studium informieren will, der kann den WhatsApp-Service an der Uni Hohenheim nutzen und inzwischen auch an vielen anderen Unis. Danke, Herr Krieger, für die Infos. Sie haben sich das Ganze vor 4 Jahren mit ausgedacht.
Ja, danke für das Gespräch.
Wer einmal in seinem Leben in einer klaren Nacht durch ein richtig gutes Teleskop schauen konnte, der wird die Sterne und alles, was man da sehen kann, nicht so schnell vergessen. Aber wussten Sie, dass es sogar blinde Menschen gibt, die sich für Astronomie begeistern? Karl Urban und Felicitas Mockler haben in Karlsruhe einen Hobbyastronomen getroffen, der seit seiner Geburt blind ist und der regelmäßig Jugendliche mit seiner Faszination für die Akustik der Sterne in den Bann zieht.
Wer Gerhard Jaworek besucht, muss sich bemerkbar machen.
Ja, hallo. Sind Sie alleine? Nee.
Mein Kollege ist Karl Urban.
Hallo Urban.
Der Informatiker steht aufmerksam im Türrahmen seines Büros im Studienzentrum für Sehgeschädigte des Karlsruher Instituts für Technologie, als ich ihn gemeinsam mit meiner Kollegin begrüße. Er streckt mir die Hand entgegen, bevor er hereinbittet. Gerhard Jaworek ist seit der Geburt blind und kümmert sich um blinde Studierende. Sein Hobby aber ist die Astronomie.
Es gibt viele Zugänge zur Astronomie und nicht jeder Zugang ist für jeden günstig. Aber ich bin sicher, es gibt einen Zugang für jeden.
Obwohl er nie einen Stern gesehen hat, liest er alles, was er über die Astronomie finden kann. Und er hört.
Das ist jetzt sehr elliptisch, das ist die Merkurbahn. Wenn es tief ist, ist er langsamer. So, Venus dazu. Venus fast nicht elliptisch. Jetzt Erde dazu.
Die Erde da drauf.
Das variiert immer zwischen Dur und Moll. Da hat Kepler geschrieben dazu, das ist das ewige Lied des Elends der Erde. Weil das immer so zwischen Moll und Dur variiert mit der Venus.
Astronomen wissen schon lange, dass nur 4% des Universums aus sichtbarer Materie besteht und der Rest unsichtbar ist. Und was Radioteleskope auffangen oder der Ultraviolettdetektor des Hubble-Teleskops, muss auch für uns Sehende aufbereitet werden und lässt sich ebenso in Töne umsetzen. Und da ist das ganz neue Kapitel der Astronomie, das 2017 mit dem Physik-Nobelpreis geehrt wurde.
Gerade Gravitationswellen ist ja etwas, was nichts zum Sehen ist, also das kann man nicht sehen. Also es ist nichts Elektromagnetisches, so wie man es eigentlich in der Astronomie gewöhnt ist. Sondern das ist eher, diese Erde, das ist Zittern, Raumzeit, das ist schon eher wie Hören.
Gravitationswellen anzuhören ist ungewohnt. Was man hier hört, sind 2 Neutronensterne, die in einer Todesspirale 1000-fach pro Sekunde umeinander kreisen, um dann zusammenzustoßen und die Raumzeit hörbar bis zur Erde durcheinander zu wirbeln. Was Gerhard Jaworek aber heute leicht im Internet aufstöbert, war in seiner Kindheit in den 70er Jahren noch schwer zu beziehen. Klänge aus dem Kosmos.
Das waren natürlich die Vorbilder, Captain Kirk und Enterprise und Star Wars und sowas alles. Das natürlich schon. Ich hatte einfach auch ein natürliches Interesse daran. Also im Fernsehen, wenn Wissenschaftssendungen kamen, das mochte ich immer gerne. Oder im Radio.
Gerhard Jaworek wuchs in einer großen Familie auf.
Meine Eltern hatten eben einfach bei 5 an weiteren Kindern nicht die Zeit. Also ich war genauso mit integriert. Das war nicht immer fair, weil von mir dasselbe erwartet wurde.
Der Junge musste genauso wie seine sehenden Geschwister im Haushalt helfen. Sein Vater zeigte ihm, wie man komplizierte Apparate zusammenlötet, was er dank einer schwachen Wahrnehmung für Helligkeit und eines lichtverstärkenden Bildschirms auch schaffte.
Da konnte ich halt auch so technisch viel erleben. Also ich kann mir alles vorstellen, ich kann auch mit Holz, mit Strom und all das, ich kann das alles.
An der damaligen Universität Karlsruhe wurde er schließlich angestellt, um Lehrmaterialien für blinde Studierende aufzubereiten. Das sind heute längst nicht mehr nur Vorlesungsskripte. Gerhard Jaworek führt uns tastend in den hinteren Teil seines Büros, das rundum mit Tischen zugestellt ist, auf denen scheinbar ein paar weiße, runzlige Bowlingkugeln liegen.
Ich habe alle gleich groß gedruckt, weil das muss man vergleichen.
Aus einem 3D-Drucker kommen Merkur, Venus, Mars und der Erdmond mit Gebirgen, Kratern und Meeresebenen.
Was ist das hier? Das war jetzt das, was ganz links stand.
Warte, aha, ich muss gucken.
Steht das irgendwo drauf?
Nein, schwer zu unterscheiden. Das ist der Merkur.
Ah ja, okay. Ähnlich runzlig wie der Mond, ja. Okay.
Ja, und ähnlich runzlig auch wie die Venus. Ja.
Auch für den Sehenden werden die Planeten hier plötzlich zu neuen, ungewohnten Welten.
Mobbing gibt's leider überall. Einen besonders schlimmen Fall gab es vor kurzem in einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Über Jahre haben 6. Klässler der Regionalschule Kriewitz 5. Klässler mit einem fiesen Aufnahmeritual erniedrigt. Rausgekommen ist das im März. Seitdem überlegt die Politik in der Landeshauptstadt, wie man solche Mobbing-Vorfälle versuchen könnte zu verhindern. Jetzt sind zwar erstmal Sommerferien, aber es gibt schon erste Ideen. Ein Präventionsprojekt nennt sich Aufstand der Umlaute. Ralf Pauli war an einer Grundschule in Bützow und hat sich angesehen und angehört, was Ä, Ü und Ö mit Mobbing zu tun haben.
Cora, Cora, kra, 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 kra. Cora, Cora.
Es ist früher Morgen. Die Rabenfrau Cora Gra schläft noch. Die Drittklässler der Grundschule Bützow sitzen auf dem Boden der Schulturnhalle und rufen nach ihr. Die sprechende Rabendame soll endlich aufwachen. Schließlich muss sie helfen, einen ganz kniffligen Fall zu lösen.
Ihr Buchstaben, das habt ihr gut gemacht. Denn dadurch, dass ihr die Umlaute und das SZ so schön ausgegrenzt habt, da konnte ich wachsen. Da, wo die Kinder, wo die Menschen nicht mehr miteinander reden, da wächst meine Macht.
Die Grundschüler lauschen, wie sich die Sprachlosigkeit freut. Im Haus der Buchstaben gibt es Ärger. Die Umlaute Ä, Ö, Ü und das SZ fühlen sich gemobbt, weil sie als einzige Buchstaben nicht im Alphabet vorkommen. Was kann man dagegen tun? Die mittlerweile aufgewachte Rabenfrau Cora Gra hatte eine Idee.
Ja, man kann Wörter sprechen, die einen Mut machen.
Die helfen, die Sprachlosigkeit zu überwinden, wenn sich jemand ausgegrenzt fühlt. Darum geht es in dem Theaterstück, das Daniel Drebsdorf mit an die Grundschule am Schlosspark gebracht hat. Der 42-Jährige leitet eines von 5 Regionalzentren für demokratische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Regelmäßig führt er mit EU-Geldern an Schulen Projekte durch. Dadurch weiß er, Mobbing tritt häufig schon in der Grundschule auf. Auch an deren Bützow, erzählt Schulleiterin Silke Beuster.
Themen wie Mobbing treten bei uns in der Grundschule auch auf. Das kriegen wir nicht immer mit. Manchmal ist es auch versteckt. Das ist ja gerade so die Geschichte, dass es nicht immer so vordergründig ist.
Deshalb setzt die Schulleiterin auf Prävention. Wie bei dem Theaterstück über die Ausgrenzung der Umlaute. Das soll die Kinder für das Thema sensibilisieren, sagt Daniel Drebsdorf, der das Stück nicht nur allein spielt, sondern auch selbst geschrieben hat.
Also die Geschichte funktioniert auf mehreren Ebenen sozusagen. Es geht einmal um das Haus der Sprache und dass da die Umlaute und das SZ eine Position haben, in die sich kein Kind hineinwünscht.
Und gleichzeitig geht es darum, einen wertschätzenden Umgang miteinander im Schulalltag zu üben.
Als großes Problem sehe ich tatsächlich auch den Umgang mit den Medien, dass Kinder viel alleine gelassen werden, finde ich, von den Eltern. Sie bekommen ganz viel, Tablet, Computer, Smartphone. Aber der Umgang damit wird nicht reglementiert und nicht kontrolliert und nicht gemeinsam besprochen.
Schulleiterin Beuster erzählt, dass es hier auch schon Cybermobbing gab. Aber auch ganz analog kommt es hin und wieder dazu, dass ein Kind ausgegrenzt werde, erzählt Joyce, eine Schülerin aus der 3C.
Wir haben mal einen Mitschüler in unserer Klasse sehr doll geärgert und deswegen haben wir halt auch ihn praktisch gemobbt.
In diesem Fall hat es die Lehrerin mitbekommen und ist eingeschritten. Aber das ist nicht immer so. Das hat mittlerweile auch die Landesregierung aus CDU und SPD erkannt. Derzeit prüft das Bildungsministerium, ob zusätzliche Anti-Mobbing-Angebote für die Schulen im Bundesland notwendig sind. An der Grundschule Bützow ist das Theaterstück nur der Auftakt. Es folgen Fortbildungen für Lehrkräfte und im Herbst dürfen Schülerinnen und Schüler einen eigenen Animationsfilm drehen. 12 Kinder aus 7 Grundschulen haben sich schon angemeldet. Für Drebsdorf ein Zeichen, dass sein Ansatz richtig ist.
Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Grundschülerinnen und Grundschüler eine sehr wache Empfindung dafür haben, wie sie in sozialen Situationen agieren können und sollen.
Das zeigt sich auch an der Grundschule am Schlosspark. Zumindest klingt es ganz danach.